Hallo und herzlich willkommen bei Looking at Leadership, dem Podcast rund um das Thema Führung. Mein Name ist Bernhard Eikenberg und ich habe es mir in diesem Podcast zur Aufgabe gemacht, Führungskräfte zu interviewen, die sowohl beruflich als auch menschlich erfolgreich sind, um mehr über ihr Führungsmindset und ihre Methoden zu erfahren. Mein Ziel, euch als Führungskräfte von den Erfahrungen anderer Führungskräfte profitieren zu lassen, euch neue Anregungen für ein anderes Herangehen zu geben und manchmal euer Mindset zu challengen. Seht all dies bitte als Einladung zum Experimentieren. Keine Führungskraft ist perfekt und niemand hat die universelle Antwort auf alle Herausforderungen auf diesem Gebiet, auch meine Gäste nicht. Daher, wenn ihr etwas entdeckt, was euch zusagt, probiert es aus. Setzt euch ein Zeitfenster, überlegt euch, wie Erfolg für euch aussieht und schaut, ob das Experiment einen positiven Ausgang hat. Soweit aber genug Geplänkel, kommen wir zu unserem heutigen Gast.
Mein Gast heute ist Christian Flüthmann. Christian ist ein Kind des Sports und ein Kind der Wirtschaft. Neben seiner 10-jährigen Erfahrung in der Wirtschaft, vor allem im Bereich Marketing, hat er nämlich zahlreiche Erfolge im Fußball zu verzeichnen. Er war Jugendtrainer unter anderem bei Borussia Dortmund, dem VfL Osnabrück und Arminia Bielefeld, Co-Trainer beim Norwich City Football Club, Cheftrainer bei Eintracht Braunschweig und leitet heute das Rot-Weiß-Essener Nachwuchsleistungszentrum. Im Interview sprechen wir heute darüber, wie diese beiden Welten eigentlich zusammenkommen und welche Führungsmethoden Christian aus der Wirtschaft in den Sport mitbringt. Und damit herzlich willkommen zum Interview mit Christian Flüthmann.
Hallo Christian, herzlich willkommen bei Looking at Leadership.
Danke für die Einladung, herzlich willkommen.
Christian, wir wurden ja einander von einem gemeinsamen Bekannten vorgestellt.
Ja.
Und dieser Bekannte meinte, ich solle dich auf jeden Fall zum Thema Führung auf das Thema Musical einstudieren im Kontext als Fußballtraining ansprechen, was du in England mitgemacht hast, als du dort deine Ausbildung gemacht hast.
Ja, tatsächlich, das ist ein bleibendes Ereignis bei mir oder Erlebnis. Ich habe meinen Fußballlehrer, also die höchste Lizenzstufe in England gemacht und wir haben uns das erste Mal getroffen, das war im Januar 2019. Das war die erste Zusammenkunft. Das heißt, 24 erwachsene Menschen treffen sich zusammen und machen die neue Lizenz oder deren höchste Lizenz. Und wir haben erwartet, wie lernen wir uns kennen. Vielleicht gibt es eine lustige Teambuilding-Maßnahme, dass man sich gegenseitig kennenlernt, sich vorstellt. Ja, war alles auch vorhanden. Am letzten Tag von 3 Tagen haben wir auf einmal dann das Thema, ja, wie kann man eigentlich ein Team zusammenführen? Und das auf höchstmöglichem Niveau. Und dann kam der Direktor vom Musical Les Miserables aus London, wurde eingeladen und hat erst einmal erklärt, wie er sein Team zusammenführt. Ja, das heißt, wie er dann halt auf High-Performance-Ebene den Sänger auswählt, den Hauptdarsteller, die Hauptdarstellerin, an welchen Charakteren. Und dass sie auch eine Höchstleistung bringen müssen. Und dann sagen die, okay, jetzt bauen wir mit euch mal was zusammen. Jetzt fangen wir an zu singen. Und alles schon so, ja, haben ein bisschen gegrinst und gelacht. Viele haben gesagt, oh nein, aber gar keinen Bock drauf, weil jetzt sehen wir ja diese typische künstliche Teambuilding-Maßnahme entstehen. Aber die beiden, das war er und seine Frau, haben das so gut geleitet und da muss man sich vorstellen, da standen wirklich 24 erwachsene Menschen, die sich vielleicht jetzt erst 2 Tage kennen am Ende und haben dann so Les Miserables gesungen und performt. Also auch wirklich getanzt zu übertrieben, aber performt mit Gestiken, Mimiken und haben uns dann echt, das war so auch der Eisbrecher, weil dann wurde das auch Video aufgenommen und am nächsten Tag haben wir das bekommen, das Video, und dann ging es sofort los in unseren Chats, ach guck mal, hast du das gesehen, hast du den gesehen, und das war wirklich ein Eisbrecher und total spannend für mich zu sehen, dass man mal wirklich was Weltfremdes macht, aber dass es trotzdem funktioniert, und das hat uns eigentlich immer wieder begleitet. Die Textzeilen haben uns immer wieder begleitet. Das heißt, wir konnten bis am Ende der Lizenz, haben wir gewisse Textphasen, konnten wir immer noch singen und haben zwischendurch auch gesungen. Und es war echt gut, muss man sagen. Echt eine Riesenerfahrung gewesen.
Habt ihr das direkt in den Kontext des Trainings gesetzt? Also einen Übertrag von dem einen auf das andere gemacht?
Ja, also der hat natürlich gesagt, dass man da ging es natürlich um Charme und auch um Ausdruck gegenüber anderen Menschen und das aus sich herauskommen und dann auch gewisse Rollen finden. Wer kann dann eine Führungsrolle übernehmen? Wer steht vorne und hat die meiste Präsenz? Das heißt, das konnten wir dann schon gut auch mal diskutiert und haben auch da sofort gesagt, guck mal, erstmal haben die, welche bestimmen, am Anfang bestimmt, wer jetzt in der ersten Reihe steht, wer als erstes rauskommt und wer dann halt die Gruppe anführt als Hauptdarsteller. und haben dann schnell rauskristallisiert, oh, das ist nicht der Richtige, haben wir aber nicht verurteilt, ganz im Gegenteil, haben nur gesagt, okay, jetzt übernimmst du die andere Rolle, jetzt kommt ein anderer. Und damit hat man schon gesehen, dass man da anhand der Charakteren, anhand von Ausdruck der Schüchtern, der Persönlichkeit schnell wiederfinden kann, welche Rolle wer auch übernehmen kann, ohne jetzt mal gesprochen zu haben, einfach nur über Gestik und Mimik. Ja, das konnte man schon dann rausziehen in dem Moment.
Spannend. Wir wollen ja heute ein bisschen über Führung im Sport reden, aber auch über Führung in der Wirtschaft. Du hast ja beides miterlebt, freie Wirtschaft und Sport. Was mich aber, bevor wir da in die Unterschiede gehen, interessiert, ist mal auch die unterschiedliche Herangehensweise an das Thema Führung, / Training zwischen England und Deutschland. Auch da hast du ja beides erlebt.
Oh ja. Mhm.
Wie sind die Mindsets?
Genau. Es war erst erstaunlich, muss man sagen. Wir kamen als Trainerteam, als reines deutsches Trainerteam nach England zu einem traditionellen Club in Norwich City. Die hatten noch nie einen ausländischen Trainer, waren bis jetzt immer nur Engländer und halt Schotten, also englischsprachige Trainer da. Wir kommen als deutsches Team hin, mit hoher Erwartungshaltung und haben natürlich so den deutschen Führungsstil angebracht. Gerade der Cheftrainer mit Daniel Farke, hat dann beispielsweise, ich gebe mal ein Beispiel mit, hat dann natürlich auch das Training vorbereitet und zum Beispiel die Hütchen aufgestellt, hat die Stangen aufgestellt, die Hürden aufgestellt und wollte es auch wegräumen. Und dann nach dem ersten Training sagte sofort der Kapitän der Mannschaft, hört mal zu, kam zu uns als zum Co-Trainer, sagte zu, sag mal bitte Bescheid, dass der Cheftrainer sowas nicht machen muss. Und wieso, ja, wieso nicht? Ja, das wird hier nicht angesehen. Also der Cheftrainer braucht nicht die Co-Trainer arbeiten oder andere Arbeiten übernehmen. Da haben wir gesagt, okay, das respektieren wir erstmal, das nehmen wir so an. Da sieht man einfach den Stellenwert des Cheftrainers schon mal in England. Aber nichtsdestotrotz haben wir es irgendwann noch eingeführt, weil wir gesagt haben, okay, das ist die Denkweise, die ihr jetzt kennenlernt. Aber wir wollen es natürlich auch ein bisschen aufbrechen, weil gewisse Führungsstil von dem Trainer auch erwünscht ist und natürlich authentisch bleiben muss. Aber nochmal, da auf den Punkt zurückzukommen, auf deine Frage, erkennt man schon, dass der Trainer an sich, der Cheftrainer oder das Trainerteam, komplett mit einem anderen Respekt gegenüber aufgetreten wird. Also der Cheftrainer wird the Boss genannt, ganz klar, das ist so von allen Spielern, der wird nicht Coach oder Trainer genannt, sondern einfach nur the Boss. Da merkt man schon den Stellenwert des Ganzen. Wenn der Trainer eine Ansage macht, ist es ja schon mit sehr hohen Respekt gegenüber. Klar gibt es dann immer wieder, dass die Spieler sich untereinander auch unterhalten und auch rumflaxen, wenn der Trainer was sagt. Aber so das Feedback und diese Konstellation, dieser Fokus gegenüber dem Cheftrainer und dem Coaching-Staff, dieser Respekt, hat man schon extrem gemerkt, dass es anders ist. Beispielsweise in Deutschland ist es natürlich so in vielen Fällen, was man immer wieder mitkriegt, das spricht ja keiner aus, aber es weiß ja am Ende jeder, dass teilweise die Mannschaft, die Spieler stärker sind als der Trainer. Gerade wenn es Phasen gibt, die nicht so gut laufen. Das heißt, wenn es Niederlagenserien gibt, dann ist der Trainer erstmal sofort geschwächt. Und die Spieler haben dann so ein bisschen die Hand in Hand drüber und sagen, okay, wo es eigentlich jetzt hingeht. Und werden halt vielleicht auch mal von Vorstand gefragt, läuft es überhaupt? Das ist in England ganz anders praktiziert. Und da ist eigentlich der Cheftrainer, der Manager wirklich an oberster Stelle und führt die Mannschaft und wird auch dementsprechend auch respektiert.
Das hat ja Auswirkungen auf die Dynamik des Teams und auch auf, ja, es ändert etwas in dem Verhältnis zwischen Trainer und Mannschaft, natürlich auch in der Art und Weise, wie nachher diese Mannschaft wahrscheinlich agiert. Mal so ganz platt, würdest du das positiv bewerten, negativ bewerten? Also sagst du, das ist etwas, das bräuchten wir ja auch mehr? Oder würdest du sagen, ich bin froh, dass das hier ein bisschen anders gehandhabt wird teilweise?
Es kommt natürlich immer auf den Trainer an, auf die Persönlichkeit, wie er führen möchte. Also manche Trainer wollen natürlich den autoritären Führungsstil haben, den Altbekannten von früher. Wenn der Trainer was sagt, dann bleibt es auch dabei. Ich dachte, da muss man sich natürlich auf die Menschen gegenüber anpassen, auch gegenüber der Gesellschaft. Das war vielleicht vor 10, 15 Jahren oder 20 Jahren gang und gäbe, dass es nicht nachgefragt wurde. Aber heute wird natürlich nachgefragt, wenn was beigebracht wird, also im positiven und negativen Sinne, warum das eigentlich stattfindet. Deswegen sage ich, der Respekt muss, klar, der muss da sein. Und das muss auch, ist eine Selbstverständlichkeit, dass die Spieler auch dem Trainer natürlich Respekt zollen. Das ist gar keine Frage. Aber so die Art und Weise, wie geführt wird, das müssen die Spieler verstehen. Die dürfen das halt nicht ausnutzen. Wenn ein kommunikativer Trainer da ist, dann heißt es nicht, der hat keine Autorität oder kann nicht hart sein gegenüber, halt keine harten Entscheidungen treffen. Ganz im Gegenteil. Der möchte was anderes bewegen. Der möchte die Spieler mit involvieren. Aber das heißt nicht, dass er schwach ist, um Entscheidungen oder als Führungskraft aufzutreten. Und da ist die Akzeptanz im Fußball, glaube ich, noch nicht so, sondern da musst du schon immer wieder voranpreschen und darfst, in dem Fall ist das ja eine Schwäche, wenn du kommunizierst teilweise von Spielern, dass es dann ausgenutzt wird und heißt, ah, der kann nicht führen. Das ist dann schade. Darum geht es gar nicht. Also jeder Cheftrainer hat die Qualität zu führen und das muss respektiert werden, wie es geführt wird. Und da kann nicht einer sagen, der Trainer muss jetzt so führen, vom Sportvorstand oder vom Spieler. Am Ende kommt es auf die Person an. Und das ist dann ein Auswahlkriterium, wo sich vorher jeder mit beschäftigen muss, was wohin passt.
Was hast du denn für dich besonders mitgenommen aus der Ausbildung da drüben, wo du gesagt hast, okay, da habe ich mich als Führungskraft weiterentwickelt?
Erstmal habe ich mich selber reflektiert, wofür ich eigentlich stehe, also wofür ich gerne oder wie ich gerne führen möchte, was mir wichtig ist. Und mir immer klar geworden ist, dass du hast gewisse Stärken und Schwächen. Beispielsweise, du kannst gutes Training planen, du kannst das mal, aber du musst am Ende nicht alles machen. Das wurde mir bewusst. Am Ende musst du klar sein, was du wirklich tagtäglich machst. Und du musst nicht immer alles machen, weil ich der Typ war vorher, ich hatte einen hohen Anspruch an dem, was oder an dem Ergebnis, was rauskommen soll, die Qualität des Ganzen. Und da habe ich gesagt, bevor ich es jetzt abgebe, mache ich es lieber selber, weil dann habe ich das unter Kontrolle und weiß, dass es am Ende genau meine Entscheidung oder meine Vorstellung entspricht. Ja. Und das ist natürlich totaler Humbug. Und da habe ich mir Zeit genommen, da habe ich mir Ressourcen genommen und habe dann die wichtigen Dinge, auch da Thema mal Spielergespräche führen, sich selber reflektieren, mal den Coaching-Staff zuhören, was die mir eigentlich sagen, den Sportvorstand mal hören, was die mir eigentlich durch die Blume mitgeben wollen, habe ich komplett vernachlässigt, weil ich dann wieder so im Tunnel war und sage, das muss ich noch erledigen. Das heißt, ich habe gelernt, dass ich ein gutes Team um mich herum haben muss, um Erfolg zu haben. Das ist ganz, ganz wichtig. Also da muss ich Vertraute haben, da muss ich Leute haben, die verstehen, was ich möchte. Wenn sie es noch nicht verstehen, muss ich das gut natürlich dann vermitteln, was ich möchte. Aber zu einem gewissen Grad, wenn sie das nicht vereinen können, wenn sie da nicht hinterstehen hinter dem Ganzen, dann muss ich die halt auswechseln. Dann muss ich halt Leute haben, die es komplett mitgehen. Das habe ich so eigentlich in dem Moment gelernt, wofür ich stehe und dass ich auch Dinge abgeben muss. Ja.
Das heißt aber wahrscheinlich, also die müssen die Verantwortung übernehmen, aber hast du auch etwas in deinem Verhalten verändert? Also was da bezüglich des Abgebens, fällt es dir jetzt heute leichter, Dinge aus der Hand zu geben? Und wenn ja, wie hast du das erreicht? Weil ich glaube, das ist so die Königsdisziplin und das, woran die meisten Führungskräfte irgendwo scheitern, klingt vielleicht zu hart, aber was sie nicht bis zum Ende gehen, dass sie Verantwortung wirklich guten Gewissens abgeben. Weil es wirklich oft dann doch natürlich vorkommt, dass Fehler gemacht werden, weil Menschen machen einfach Fehler und die eigenen übersieht man eher als die von anderen Leuten. Und dann hat man wieder dieses Problem, dass man fühlt sich ja verantwortlich für das Ergebnis und dann verliert man das Vertrauen und so weiter. Also wie hast du es für dich geschafft, diesen Weg zu gehen und diese Verantwortung wirklich in die Hände anderer Leute zu setzen?
Ja, bin ich komplett in dem Prozess noch drin. Das ist jetzt so meine ersten Stelle wieder als Nachwuchsleiter bei Rot-Weiß Essen, bin ich gerade komplett in dem Prozess drin und lerne das weiterhin kennen. Das war ja nach meiner Freistellung bei Braunschweig, habe ich mich da selber reflektiert und habe gesagt, was da nicht gut gelaufen ist, was ich nächstes Mal besser laufen ist oder was auch wirklich gut gelaufen ist. Das ist mal für mich wirklich reflektiert und aufgeschrieben. Und jetzt in der neuen Aufgabe, und da wird jetzt gelebt und versuche das jetzt tagtäglich umzusetzen. Und es fällt mir gewisse Dinge dann noch weiterhin schwer, weil ich dann immer, also mein Problem ist immer, das zu vermitteln. Sprich, was möchte ich eigentlich oder wie die Aufgabe aussieht, zu beschreiben und was am Ende rauskommen muss. Jetzt aber Dinge schon kennengelernt habe ich abgegeben und sage, ey, das hätte ich nicht ansatzweise so gut machen können. Warum? Aber wie, oder anders gesagt, wann habe ich ein gutes Gefühl, indem ich weiß, was der Mitarbeiter wirklich für Stärken hat. Das heißt, ich habe ihn erstmal gefragt, wie kannst du dich am besten einbringen? Kannst du es auf höchstem Niveau einbringen oder musst du dich da noch mit beschäftigen? Weil das gibt es ein Beispiel, ein Trainer kam zu mir, ja, ich möchte unbedingt hier gerne mitarbeiten, ich möchte das Ganze mit vorantreiben. Ich gebe mir Aufgaben, ich mache das. Dann habe ich ihn mal gefragt, was er gerne machen möchte. Ja, in der Videoanalyse beispielsweise. Ich so, kannst du, hast du schon Erfahrung? Nee, das müsste ich mir nur aneignen. Ich so, okay, was machst du denn hauptberuflich? Weil ja viele bei uns nebenberuflich tätig sind. Ja, ich bin Prozessoptimierer. Also ich kann Prozesse kennenlernen, ich kann die per Flussdiagramm darstellen. Ich so, genau das brauchen wir auch. Gewisse Dinge mal festlegen, personenunabhängig, wie was hier stattfindet. Also ja, kann ich machen. Und jetzt macht er das. Und die Ergebnisse sind natürlich überragend, weil das ist seine absolute Stärke, weil das tagtägliches Brot ist. Und das mit die Wiederanalyse, da bringe ich ihn dann noch immer hin. So als Dankeschön, Motivation, klar, was ich weiß, was du machen wolltest. Und das gebe ich ihm natürlich als i-Tüpfelchen mit und das bringe ich ihm dann noch ein bisschen bei, weil ich die Erfahrung dann habe. Aber diese Stärke, was für ihn wirklich aus dem Handschlüsseln herauskommt, was keine Anstrengung für ihn ist, aber hilft uns als Verein oder für mich persönlich extrem weiter. Somit versuche ich es jetzt gerade so kombinieren, aber herauszufinden, wo die Stärken, wo die Motivation des Einzelnen ist und dass ich die Aufgabe dann abgebe, weil ich dann einfach auch weiß, er ist hochmotiviert drin und macht das nicht so nebenbei, sondern mit vollem Fokus, was ich daraus jetzt mitgenommen habe in der ersten Zeit.
Da möchte ich gerade mal so ein Deep Dive drauf machen auf das Thema, weil mich immer interessiert, wie gehen die Leute in der Realität dann auch wirklich systematisch dran, also was passiert dann, welches Gespräch findet wann statt und so weiter. Wenn du jetzt die Stärken von den deinen Mitarbeitern kennenlernen möchtest, wie gehst du daran? Machst du da einfach ein formelles Gespräch zu Beginn der Arbeitstätigkeit oder sind das Sachen, die auf dem Flur passieren?
Genau, anfangs habe ich erst jeden Mitarbeiter kennengelernt im Vier-Augen-Gespräch, habe erstmal die Rahmenbedingungen abgeschätzt, erstmal Familie, private Situation, Familie, was er hauptberuflich macht, wo er hin möchte, was er für Ziele hat. Aber einfach jetzt nicht im Detail gesagt, okay, einfach nur gesagt, was stellst du eigentlich demnächst vor, was du machen möchtest. Das war so das erste Kennenlerngespräch. Dazu habe ich mir Notizen gemacht und dann habe ich schon ausgewählt und habe in so eine Matrix gebaut oder Matrix gebaut. Guck mal, der ist so im wirtschaftlichen Bereich stark, der studiert schon Sportwissenschaft, das heißt, ich könnte ihn da vielleicht mal einsetzen. Dann sind die Gespräche tatsächlich auch Flurgespräche gewesen, wo ich sage, guck mal, wie geht's dir, alles gut, ja. Und dann habe ich ihn informiert, was wir als nächstes machen möchten, habe mal geguckt, wie er darauf reagiert, ob das für ihn interessant ist, ob er vielleicht auch mehr Fragen dazu stellt oder ob das einfach nur, interessiert ihn eigentlich gar nicht, was ich mir sage. Dann habe ich den ein bisschen abgewählt. Und dann habe ich bei den Cheftrainern es so gemacht, habe ich tatsächlich mal so ein Persönlichkeitsprofil erstellen lassen. Ich weiß nicht, ob das geläufig ist, so ein DISC, über DISC-System. Genau, das habe ich dann mal mit denen gemacht, nur mit den Cheftrainern, um da mal zu erkennen, was das denn eigentlich für Typen sind. Sind das wirklich so Antreiber, sind das kreative Typen, sind das so soziale angehauchte Typen, die man an Hand nehmen muss, ob das wirklich, ob man denen wirklich kreative Aufgaben geben kann oder ob man dem Arbeitsprozess geben muss, bis ins kleinste Detail, dass da keine Fehler entstehen. Und dann habe ich da ein bisschen mal herausgefunden, was ich eigentlich für Typen im Team habe. Das war jetzt mein Prozess jetzt. Das habe ich vor 3 Wochen abgeschlossen. Und jetzt geht es darum, die ersten Aufgaben zu verteilen. Oder bin ich jetzt dabei, die ersten Aufgaben zu verteilen. Aber tatsächlich habe ich mir die Zeit genommen, das einmal persönlich, ja. Aber da bin ich auch ehrlich, da muss ich auch Erfahrung machen. Aber auch so ein bisschen datenbasiert und standardisiert über das System auszustellen. Dass ich da ungefähr weiß, was ich da für Trainer oder Persönlichkeiten habe im Team.
Cool. Ich muss die Analogie der Positionen im Team einfach ziehen an der Stelle. Ja. Das ist man ja, ne? Jeder hat so seine Spezialitäten. Schön. Was mich interessieren würde, ist, du bist ja nicht nur im Sport unterwegs gewesen. Du warst auch geschäftsführender Gesellschafter in einer Full-Service-Werbeagentur. Das heißt, du kennst die Welt der Wirtschaft, wo wahrscheinlich die meisten Zuhörerinnen und Zuhörer dieses Podcasts unterwegs sind. Ja. Und was mich besonders interessieren würde, ist, welche Dinge, die im Sport kulturell in der Führung so und so gehandhabt werden, würdest du sagen, kann man sehr gut in die Wirtschaft übertragen, weil sie da vielleicht nicht gang und gäbe sind? Also was kann das eine von dem anderen lernen?
Ja, der große Unterschied erstmal zur Wirtschaft ist die Beurteilung der Führungskraft. Im Sport, im Fußball, jetzt auch sprich als Trainer, wirst du jede Woche beurteilt an dem, was du machst oder an deiner Führungskompetenz. Das muss man jedem bewusst sein, weil das ist der Riesenunterschied gegenüber der Wirtschaft. Als Cheftrainer der Profis oder generell als Cheftrainer wirst du, ja, wenn du eine Woche vorher gut gewinnst, dann heißt es ja, boah, ist das ein super Typ, ein super Trainer, der hat eine super Führung, die Mannschaft folgt ihm. Aber wenn du zweimal hintereinander verlierst, oh, der erreicht die Mannschaft nicht mehr. Innerhalb von 2 Wochen, das ist ja eigentlich komplett, ja, Banane, wenn wir ehrlich sind. Das ist ja eigentlich utopisch, dann daran zu urteilen. Das ist erstmal so der große Unterschied. Was ich kennengelernt habe oder was ich transferieren kann, ist erstmal, dass du als Führungskraft somit erstmal ein Stressmanagement extrem hoch ausgesetzt bist. Das zumindest jetzt im Fußball von Woche zu Woche. Und eine Beurteilung, natürlich der Zyklus natürlich viel, viel kürzer ist. Dann sage ich, dass du als Führungskraft im Fußball somit natürlich Höchstleistung unter Stress natürlich lernst. Das heißt, wie kannst du schnellstmöglich dein Team zusammenführen, dass dir das Team folgt, dass dir das Team Höchstleistung Woche für Woche erbringt? Das ist natürlich eine Parallele zur Wirtschaft, weil in Wirtschaft, sind wir ehrlich, ist es quartalsmäßig abhängig. Also wenn Quartal ist natürlich auch schon gut gerechnet, geht ja teilweise über Jahresziele weg, aber wenn wir ehrlich sind, bei guten Wirtschaftsunternehmen geht es quartalmäßig, da wird abgerechnet. Deswegen können sich dann die Mitarbeiter so ein bisschen Deadlines setzen, auch guck mal, in 3 Wochen stiftet das statt, dann gebe ich mal Gas. Aber im Fußball ist wirklich Woche für Woche wird das wirklich nach Leistung beurteilt. Also der Spieler kann am Ende oder hat dann Möglichkeit, wirklich sich zu zeigen, wenn er Leistung erbringt. Das heißt, dann wissen das die Spieler und die Trainer wissen, wir müssen wirklich auf Hochlöstleistung immer wirklich performen, um halt auch unseren Beruf auszuführen. Somit sage ich andersrum, was kann ich denn, oder kommen auf die Frage, was kann ich aus der Wirtschaft in Sport übertragen, ist genau das Gleiche oder das Witzige ist, strukturiertes Arbeiten. Durch die Schnelllebigkeit verlieren wir im Fußball wirklich strukturiert zu arbeiten. Dann heißt es immer, ja, wir müssen das Tagesgeschäft machen. Aber die Nachhaltigkeit, dieses ja, wirklich planmäßig was aufzubauen, geht komplett verloren. Weil, wenn zweimal miteinander verloren wird, wird alles in Frage gestellt. Ist das der richtige Weg, wie du arbeitest? Ist es wirklich, liegt es an der Führungskraft? Liegt es an den Spielern? Oder woran liegt es überhaupt? Aber teilweise wird es gar nicht hinterfragt, sondern wird alles mal über den Haufen geworfen. Da sage ich, dass es dann so ein bisschen fraglich ist. Das durfte ich bei Norwich genau andersrum kennenlernen. Der Stuart Webber, der Sportdirektor, hat ein so nachhaltiges Konzept vorgelegt in einem System, wo man dann halt planmäßig auch im Fußball auch ja, zeigt, dass man planmäßig Erfolg haben kann. Er hat eine klare Idee gehabt, wie er führen möchte oder wie der Cheftrainer führen möchte. Er hat eine klare Idee gehabt, welche Spieler zu dem Verein passen, zu der Idee Fußball passen und hat Rückschläge erstmal in Kauf genommen. Er hat gesagt, ja, die erste Saison werden wir keinen Erfolg haben. Das hat er ganz klar kommuniziert. Und die Fans natürlich, was ist jetzt los? Das ist ja sehr sensibel, will ich zu äußern. Aber er hat gesagt, Leute, die nächsten 2, 3 Jahre darauf folgend werden wir Erfolg haben. Das verspreche ich euch. Und somit gab es dann nicht Tiefen, wo viele Trainer vielleicht entlassen worden wären, aber Daniel Farke durfte drinbleiben, weil allen klar war, der Weg ist klar, ist transparent, was wir erreichen wollen. Und jetzt sieht man die Erfolgsgeschichte mit Norwich mit dem Abstieg aus der Premier League, der auch klar kommuniziert war, hat gesagt, wenn wir in der Premier League bleiben, ist es super. Wenn wir absteigen, ist es eingeplant. Leute, es ist eingeplant, dass wir absteigen. Und danach das Jahr steigen wieder auf. Und es ist eingetroffen. Und mit einer Überzeugung, wo ich sage, dass er ist abhängig von den Führungskräften, weil die es einfach strukturiert aufgebaut haben, nachhaltig aufgebaut haben und nicht in den Tag gelebt haben und nicht an der Situation. Und das ist, glaube ich, der größte Unterschied, dass der Fußball in vielen Situationen, bei vielen Vereinen, ich möchte nicht alle über einen Kamm scheren, um Gottes Willen, aber bei vielen Vereinen personenabhängig agiert wird und nicht vereinsabhängig. Also wofür der Verein steht und wie der wirklich aufgebaut wird, nachhaltig. Sondern es wird immer nur gesagt, kurzlebig und jetzt ab die Post. Das ist das große Problem im Fußball.
Ich würde behaupten, dass es bei den meisten Unternehmen gar nicht so anders ist.
Okay.
Also klar, auf einer anderen Zeitfolge, ne? Nicht alle 2 Wochen. Aber ich kenne viele Unternehmen, bei denen halt Jahresziele deutlich über die längerfristigen Zeiträume laufen. Also sowas wie jetzt gerade, dass man sagt, am Ende des einen Jahres geht es mal abwärts, aber dafür geht es nächstes Jahr aufwärts. Das wird schon toleriert. Man tauscht jetzt nicht gleich die Führungskraft aus, aber das ist schon etwas, wo man nicht einfach so mit den Schultern zucken würde und sagen würde, das läuft schon so.
Ja, da habe ich halt den Einblick nicht in der Wirtschaft, wie dann so eine Führungskraft auch wirklich performt. Weil ich weiß also, ob die dann halt sich zurücklehnen, sagen, das kriegen wir schon irgendwie hin. Oder ob die auch den Fokus haben, wirklich Tag für Tag, Woche für Woche auch das Ziel vor Augen zu haben und das alle auch mitnehmen und das auch. Das ist so die Frage, das kann ich noch nicht beurteilen, wie es in der Wirtschaft dann so ist.
Ich glaube, das ist auch ein großer Unterschied. Ich glaube nämlich, das Ziel vor Augen haben, das ist gar nicht, also klar, man hat irgendwo die Kennzahlen, aber ich glaube, so ganz klare Ziele wie im Fußball, nach dem Motto, dieses Jahr schaffen wir den Aufstieg oder was, gibt es, glaube ich, gar nicht so häufig. Klar, also man sagt dann irgendwie, ja, wir müssen den und den Ertrag erwirtschaften, aber es ist irgendwie, es ist nicht dasselbe, wie so eine richtige Vision zu haben und zu sagen, wir wollen zu einem bestimmten Zeitpunkt irgendwo an einer bestimmten Stelle stehen, ne?
Und das kann man auch gut transferieren. Also da sage ich auch, wenn ich mal in der Wirtschaft mal vorspreche, ist, ich mache den Spielern eigentlich immer, ich stelle immer eine Frage. Immer stelle ich die Frage, warum spielst du eigentlich Fußball? Und dann sagen viele, ja, aus Spaß, weil es meine Leidenschaft ist, ja. Dann bohrt man mal ein bisschen mehr, dann kriegt man aber Ende, aber dann trotzdem die Antwort, ja, weil es natürlich auch Geld bringt. Und da sind wir bei dem entscheidenden Punkt, weil da trennt sich die Spreu vom Weizen, weil dann sagen die Spieler nämlich, die jetzt aber mal bei der zweiten Nachfrage schon sagen, ja, ist aber, weil ich auch gutes Geld verdiene, dann sind Thema Motive, intrinsische, extrinsische Motivation, das ist das Ding, wo ich sage, das musst du als Führungskraft sofort herausfinden, wer dann wirklich Bock auf den Job hat. Und das sage ich in der Wirtschaft auch. Viele erwarten dann den Bonus und vielleicht dann nochmal einen Firmenwagen. Ja, das sind alles kurzfristige Motivatoren. Aber frag doch mal bitte jemanden Mitarbeiter, ob der wirklich sagen kann, warum stehe ich jeden Morgen auf, warum sitze ich jeden Morgen im Büro, weil es mir dann wirklich Spaß macht oder weil ich diese Ziele verfolge. Also wer weiß denn schon wirklich, welche Ziele wirklich verfolgt werden sollen? Gerade in der Wirtschaft. Die sind die Wege auch ein bisschen länger, aber wer weiß, welcher Mitarbeiter ist wirklich, die alle Kennzahlen, die erreicht werden sollen. Da bin ich dann beim Fußball oder bei meinem Stil von Führungskraft, du musst transparent einfach kommunizieren. Transparent kommunizieren und mitsagen, ey, das sind unsere Ziele, das ist das Warum und das Wie können wir gerne mit zusammenbestimmen. Das können wir natürlich auch weiter arbeiten, das ist eure Aufgabe, aber das ganze Warum. Also warum stehe ich jedes Mal auf, warum sitze ich hier 8 Stunden und was bringt es mir dann am Ende auch? Also ist es das nur für die Führungskräfte oder für den Vorstand? Oder sollte man auch mal darüber nachdenken, dass das dann die Motivation für die Mitarbeiter ist?
Du lieferst mir gerade eine perfekte Überleitung. Nämlich, ich würde nämlich gerne mehr darüber wissen. Du hast ja aus der Wirtschaft kommend in den Sport, jetzt bei Rot-Weiß Essen, das Thema Objectives and Key Results als Zielsetzungsmethode mitgebracht. Ja. Das weiß ich. Und ja, vielleicht, bevor wir abtauchen, wieso du das getan hast und wie du das genau machst, kannst du vielleicht kurz was zur Methode sagen für diejenigen, die diese Methode noch nie gehört haben unter den Zuhörerinnen und Zuhörern?
Ja, ich mache das auch ein bisschen so. Ich musste das, ehrlich gesagt, auch ein bisschen anders vom Wording nutzen bei uns. Ich durfte jetzt nicht Objectives und Key Results sagen, weil dann hätten sie alle Trainer gesagt, was bist du denn, Schnösel? Wir sind jetzt in die Marketing. Das ist ganz platt gesagt. Das muss ich natürlich aufpassen, wie es dann ankommt. Also ich habe das immer so beschrieben, das ist eine Methode, die soll dazu dienen, dass wir fokussierter, zielgerichteter und messbarer arbeiten. Und das in einem Quartal, habe ich immer gesagt. Oder alle drei Monate habe ich gesagt dazu, das wollen wir in den nächsten Monaten fokussiert und zielgerichtet und messbar erreichen. Daraus hin setzt man dann, oder in dieser Methode setzt man 5, ja, ich nenne mal einfach 5 Ziele fest pro Quartal. Und man stellt sich auch da wieder die Frage, was möchten wir eigentlich erreichen? Was möchten wir mit unserem Unternehmen oder mit unserem Verein erreichen? Also das große, am Ende das große Was ist das für mich dann festgesetzt. Das ist so das Objective. Die Schlüsselergebnisse sind dann, oder Ereignisse, Schlüsselereignisse sind dann das Ganze, wie wir es erreichen wollen. Also was müssen wir dafür tun oder wie müssen wir das tun, dass wir das oberste Ziel erreichen? Und diese Ziele müssen einfach auch messbar sein. Also das muss man greifen können, das muss man verstehen können, um das Hauptziel zu erreichen. So habe ich das den Mitarbeitern erklärt. Beispielsweise ist ein Kilosalt, habe ich gesagt, wir würden gerne, oder einer sagte zum Beispiel, ja, wir würden gerne mehr Mitarbeiter haben, um halt besser zu werden. Ich so, ja, ist schön, finde ich gut, aber wie viele Mitarbeiter? Also ganz spezifisch, messbar, haben wir gesagt, okay, wir wollen 4 weitere Mitarbeiter haben. Das ist für uns alles klar, zu sagen, hör zu, in den nächsten 3 Monaten wollen wir 4 weitere Mitarbeiter haben. In welchem Bereich haben wir dann auch festgelegt, aber es ist ganz klar messbar, es ist greifbar, um das am Ende zu definieren, dieses Ziel zu erreichen. Das Ganze, oder anders gesagt, auch die Ziele müssen so ein bisschen inspirierend sein für die, motivierend. Auch da wieder zum Thema, die müssen wieder verstehen, warum wir das Ganze machen, damit die auch dahinter stehen, weil du kannst ja ein Ziel festsetzen, wo die sagen, pff, schön und gut, aber was haben wir davon oder was habe ich davon? Die müssen halt spüren, die Mitarbeiter, ah ja, das ist für uns alle, für mich persönlich ist es gut, für jeden Mitarbeiter ist es gut, dass da sagen, okay, stopp mal, das ist der Weg, und da wollen wir hinarbeiten. Und dann in der Methodik ist es so, dass man diese Ziele tatsächlich auch mal schnellstmöglich reflektiert, ist man auf dem richtigen Weg oder ist man nicht auf dem richtigen Weg, weil Zielfestsetzung ist immer schön, gerade auch im Fußball, Saisonziele festzulegen und du sagst, am Ende möchte ich gerne Platz 1 erreichen. Aber du merkst schon nach 4 Monaten, 5 Monaten, oh, das wird aber nichts. Und viele lassen es dann laufen und sagen, oh, wir schaffen unser Saisonziel nicht. Das ist für mich ein kompletter falscher Ansatz, sondern sage ich, ey, lass uns doch einfach nach 3 Monaten gucken, ob wir auf dem richtigen Weg sind oder nicht. Und das ist, glaube ich, der Schlüssel bei der ganzen Methodik, kurzfristig auf Situationen zu reagieren und auch selber zu hinterfragen und immer wieder sagen, stopp mal, ey, wir haben es erreicht, ist super. Nächstes Mal können wir das Ziel vielleicht noch ein bisschen höher setzen. Vielleicht haben wir auch zu einfach gesetzt. Mhm. Oder wir sind auf dem falschen Weg gewesen. Aber warum sind wir auf dem falschen Weg gewesen? Dass man einfach mal reflektiert, was fehlt uns eigentlich dazu, um das Ziel eigentlich zu erreichen? Und somit ist es, glaube ich, da der große Vorteil der Methodik ist, dass man einfach kurzfristig auf Dinge reagieren kann und immer wieder neue Ziele setzen kann. Und somit ja, diese Motivation der Mitarbeiter hoch angesetzt wird.
Was war für euch bei der Einführung die größte Herausforderung?
Größte Herausforderung war, dass die eigentlich wirklich messbare Ziele, also Key Results festzusetzen, dass man wirklich fest messbar machen kann. Also das war für die so, boah, das ist echt schwer, haben wir alle gesagt, dass das wirklich festzulegen, zu sagen, was wollen wir eigentlich? Oder generell war auffällig, dass viele Mitarbeiter gar nicht wussten, was wollen wir eigentlich, um besser zu werden? Mhm. Oder generell, was wollen wir eigentlich erreichen? Da merkte man schon, dass das vorher noch nie behandelt wurde, generell mit Zielen zu arbeiten. Das wird einfach in den Tag gelegt und da wurde man vielleicht am Ende gesagt, ja, ist schön, dass wir am Ende Dritter sind, aber wirklich so im Tagesgeschäft zu sagen, ey, was wollen wir eigentlich, will ich erreichen und wie können wir auch einen Entwicklungsmodus einbauen bei uns oder entwickeln, dass wir hier besser werden. Und das war in dem Moment eine Herausforderung. Wir haben jetzt, am 1.7. läuft unsere erste Phase raus, unsere erste Objective Key Results. Und da merken wir bei vielen Punkten schon, dass wir zu niedrig angesetzt haben, weil es schon viele erreicht wurden. Ja. Aber
ist das so rum als andersrum?
Das genau, richtig, absolut. Aber man merkt schon, dass die sich damit beschäftigen und haben auch schon gesagt, nächstes Mal, wenn wir uns wieder zusammensetzen, machen wir das und dann haben wir auch die Idee. Das heißt, die Motivation, ganz unbewusst, muss sich gar nicht steuern, sondern die haben von sich aus sofort Gedanken gemacht, auch nächstes Mal machen wir das. Nächstes Mal haben wir die Idee. Was hältst du denn von der Idee? Soll man das machen? Ist eine Dynamik drin, die ich nicht ansprechen musste und auch nicht hinterhergehen musste, sondern es kam von denen.
Schön.
So die ganzen, das ganze System so ein bisschen anfangs war klar, Thema Feedback geben, wie der aktuelle Stand ist. Das musste man so ein bisschen anschieben. Viele haben dann die ersten 4 Wochen keinen Erfolg erzielt oder konnten nicht viel dran arbeiten. Haben dann so ein bisschen Scham gehabt, zu sagen, sorry, habe ich noch nicht geschafft. Ich so, Leute, lasst doch einfach offen sein. Einfach sagen, ist noch nicht erledigt worden, aus diesen Gründen bin ich nächstes Mal dran, nächstes Mal wird es erreicht. Das war so ein bisschen so das Gefühl, so ein bisschen Lockerheit auch reinzubringen. Die hatten dann so ein Gefühl erst am Anfang, so eine Verpflichtung, neben dem Tagesgeschäft das auch noch zu erledigen. Da habe ich gesagt, ey, kommt runter, wir haben das Ziel vor Augen, 1.7., bis dahin ist alles gut. Also lasst uns doch einfach da weitermachen. Jetzt braucht ihr nicht rechtfertigen und sagen, auch irgendwas künstlich erfinden. Sagt einfach, wie der Stand der Dinge ist. Auch da wieder Ehrlichkeit.
Wie streng sind diese Ziele bei euch? Weil du es gerade ansprichst, von wegen offen sein, Fehlerkultur und so. Was ist, wenn die nicht erreicht sind?
Dann frage ich mich, warum wir sie nicht erreicht haben. Das ist für mich als Führungskraft völlig entspannt, weil ich die mitbestimme, mitgehe und mir ist in der Konsequenz bewusst, dass wir nicht alles erreichen werden. Aber wenn wir von 10 Zielen 6 oder ich sage mehr als die Hälfte oder sagen wir mal auch 6, 7 Ziele erreicht haben, bin ich komplett glücklich. Unter der Hälfte wäre ich unglücklich, dann würde ich mir auch selber hinterfragen, was da falsch gelaufen ist. Aber wenn ich weiß, dass wir mehr als die Hälfte erreicht haben, weiß ich, dass wir auf jeden Fall eine Entwicklung stattgefunden hat und wir uns besser gemacht haben, dass wir unsere Ziele erreicht haben, dass ein gutes Gefühl ist. Deswegen 100% ist wieder so ein Stress, sondern auch für die Mitarbeiter und für mich auch so ein Stressfaktor, den ich nicht haben muss. Sondern es geht darum, Schritt für Schritt besser zu werden. Und deswegen ist der Zyklus von 3 Monaten ja so spannend, weil du dann in den nächsten 3 Monaten wieder ansetzen kannst. Und vielleicht erreichst du dann. Deswegen ist es ja das Spannende dabei.
Sehr cool. Finde ich interessant, wie ihr da diese beiden Welten zusammenkommen lasst an der Stelle.
Absolut, genau. Und ich sehe es auch so wie so eine Startup-Mentalität bei uns oder gerade bei mir im NRZ, weil da heißt es, ich habe Aufgaben vom Sportvorstand bekommen, hör zu, versucht, das NRZ auf den nächsten Level zu bringen, versucht es komplett zu entwickeln. Habe ich gesagt, klar, und das ist für mich eine Startup-Mentalität. Alle Mitarbeiter haben eine riesen Leidenschaft zum Fußball, sind nicht hauptberuflich tätig, zumindest die Trainer nicht. Und deswegen muss man die doch mit voller Freude mitnehmen und sagen, ey, stopp mal, ich brauche euch, wir brauchen euch alle, lass uns doch jetzt hier was zusammen entwickeln, lass uns doch eine Mentalität entschaffen, dass es hier nicht entsteht, Finger drauf, der ist aber schuld für das. Also jedem ist bewusst, wenn er mal einen Fehler gemacht hat, dass es nicht schön ist, aber dann braucht man nicht nochmal draufhauen, das ist doch eigentlich jedem bewusst. diese Kultur möchte ich einfach auch nicht haben, sondern ich möchte Fehler machen, weil wenn du keine Fehler machst, das ist, glaube ich, auch bekannt, wirst du nie mutig sein und wirst du nie Entscheidungen treffen, die mal mutig sind und anders sind, sondern dann sind die in einem Konstrukt drin, die vielleicht standardmäßig sind. Standard ist für mich kein Anspruch, sondern ich möchte dann auch immer innovativ und auch will ich anders denken sein und dir auch mutig sein und so auch auftreten.
Viele würden jetzt wahrscheinlich antworten, wenn ich aber nicht den Leuten auf den Finger klopfe für ihre Fehler, dann machen sie ja mehr.
Ja, also deswegen ist ja dann spannend, ist ja die Feedback-Kultur. Also wenn jetzt was entsteht, dass man da sofort die Feedback-Kultur gibt, auch nicht nur als Führungskraft, sondern auch intern. Das heißt, das weiß ja jeder, kriegt ja den Fehler mit. Jetzt ist entscheidend, wie der Mitarbeiter zu demjenigen geht, der den Fehler gemacht hat und der auftritt. Entweder vertuscht er das und sagt, ja, guck mal, lass mal laufen. Oder er geht zum anderen Kollegen und sagt, man hat's gesehen, der macht den Fehler, der ist ja völlig blöd. Oder er geht direkt zu dem Mitarbeiter und hilft ihm vielleicht auch mal. Das ist ja das Spannende. Und das ist so, das ist ein weiter Weg, da sind wir jetzt aktuell auch noch nicht. Aber das ist mein Ziel, zu sagen, ey, dann helft euch doch gegenseitig. Wenn du es besser weißt, dann gib ihm doch einfach Tipps fürs nächste Mal. Und das ist einfach wichtig. Und wenn häufig Fehler entstehen, muss man auch mal fragen, warum die entstehen. Dann muss man den auch mal reinholen, den Mitarbeiter mal sprechen, ey, woran liegt es eigentlich? Bist du überfordert? Da kommen wir ja zu einem Persönlichkeitsprofil. Kann er das überhaupt ohne Anweisung? Kann er so kreativ und mutig arbeiten? Oder muss er einen Plan haben, wie er arbeiten muss? Kann er überhaupt in dem Prozess stattfinden? Und das ist so, was man echt herausfinden muss als Führungskraft.
Jetzt, wo du OKRs mal ein bisschen eingesetzt hast, sowohl jetzt bei euch im Sport als auch vorher in der Wirtschaft, weil es ja gar nicht mehr so unähnlich ist an vielen Stellen, würdest du anderen Führungskräften raten, sich das mal anzugucken? Und wenn ja, in welchem Rahmen sollten sie sich das mal angucken?
Absolut. Ich kann das wirklich komplett nur empfehlen, weil es ist, was ich schon gesagt habe, jedes Unternehmen hat doch den Anspruch, sich zu entwickeln und sich gegenseitig zu motivieren und die Mitarbeiter zu motivieren. Ich sehe es ja nicht nur als Zielorientierungsmethode, dass man halt Ziele orientiert und dann arbeitet, sondern ganz im Gegenteil. Ich finde es einfach gut, dass man die Mitarbeiter mitnehmen kann und dass die wissen, wofür die arbeiten. Das ist so der Hauptpunkt. Also dadurch, durch diesen Prozess, durch diese Methodik, wissen die Mitarbeiter, wofür wir eigentlich arbeiten. Und das ist das Spannende dabei. Und deswegen von der Branche her ist es immer da, auch ein Fingerspitzengefühl zu bekommen, was man für Beispiele mitgibt, wie die aufgebaut werden kann und das Wording zu nutzen. Wenn ich das alles so verpacke, wie es typisch in der Startup-Szene ist, mit Anglizismen und sowas, dann ist es auch vielleicht irgendwas skeptisch gesehen. Dann heißt es, ach guck mal, das ist ein neu moderner Kram. Das kann man anders verpacken. Man muss ja vielleicht nicht direkt die Methodik nennen. Man kann es ja auch anders dann darstellen. Also man muss nicht direkt sagen, jetzt machen wir OKRs. Das kann man als Führungskraft kann man auch kreativ da arbeiten und sagen, ey Leute, jetzt lass uns mal hier was erarbeiten und man muss es nicht bei Namen nennen. Also das ist dann natürlich dann abhängig von der Führungskraft, wie es machen möchte. Weil wenn du auch als Führungskraft vielleicht gar nicht hinter so Methodiken stehst oder auch nicht so auf die Mentalität des Startups stehst, dann stehst du auch nicht dahinter. Dann kommst du ja und bringst du ja auch nicht authentisch rüber. Wenn du dann sagst, jetzt müssen wir Key Results erzählen und du bist aber in einem Unternehmen, das jetzt 30 Jahre kein Englisch oder keinen Kontakt zum Ausland hat, und das ist einfach dann fraglich. Aber von der Methodik her unbedingt, weil du als Führungskraft auch dann einfach Hilfe hast und du auch da einfach mal ein Feedback bekommst, wie was läuft und auch viel, viel schneller, ob das was erreichte, was wir dann wirklich geschafft haben. Auch da und ob dein Team auch fähig ist, mal Leistung zu erbringen, kurzfristig. Also du kannst da ganz viele Parameter rausziehen als Führungskraft, anstatt immer ein Jahresziel festzusetzen.
Wo du es gerade sagst, Jahresziel. Du hast jetzt gesagt, ihr setzt OKRs für die 3 Monate. Du hast vorhin davon gesprochen, dass es zum Beispiel bei Norwich jetzt sehr wichtig ist, dass die auch langfristige Ziele anstreben und eine langfristige Planung. Wie bringst du diese Ebenen in Kontakt? Also die Zeitdauer, die nächsten 3 Monate, aber auch die nächste Ebene dahinter, so das Jahr, die nächsten 2, 3, 4, 5.
Genau, das ist dann so eigentlich, dass man dann über die Vision spricht. Das heißt, wo sehen wir uns eigentlich mittelfristig als Unternehmen oder als Verein? Was wollen wir eigentlich in den nächsten 4 Jahren schaffen? Also wo sehen wir uns in den nächsten 4 Jahren? Dass man das erstmal festsetzt und dann bricht man es natürlich runter. Weil wenn man das jedes Mal sagt und sagt, in 4 Jahren wollen wir das und das, weißt du, unsere Vision, dafür stehen wir, das wollen wir, dann sagen die, ja, aber es ist noch ein ganz weiter Weg dahin. Deswegen das muss man trotzdem vorleben, denken, okay, hör zu, das ist das ganz, ganz Große, was wir erreichen wollen. Und dann breche ich es halt von einem Zeitfaktor runter und sage, hör zu, jetzt haben wir beispielsweise im Fußball, eine Saisonmöglichkeit, die Vision näher zu kommen. Das heißt, wir müssen in dieser Saison das schaffen, um halt dieser Vision nahe zu kommen. Das kann man auch noch festsetzen. Das ist ja nicht das Problem. Deswegen weiter runtergebrochen, der Zeitfaktor. Wie kommen wir aber auf das Jahresziel? Und da kommen wir wieder zur OKR-Methode. Da kommen wir hin, wenn wir innerhalb des Jahres, innerhalb der 12 Monaten, das erreichen. Und deswegen kürzester Faktor, bum, 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 lass uns dann lieber in 3 Monaten gucken, ob wir auf dem richtigen Weg sind. Weil wenn du wieder dann nach 8 Monaten feststellst, boah, das Saisonziel schaffen wir jetzt einfach gar nicht, und dann was umzustellen, ja, neuen Prozess, dann ist die Saison schon gelaufen. Dann hast du keinen Einfluss mehr, dann kannst du nicht darauf reagieren. Im Fußball ist ja auch so schön, dass man eine Vorbereitungsphase hat, die ist ja dann so um die 6 Wochen, sind ja schon um, dann merkst du ja schon, Vorbereitung läuft, dann beginnt die Saison und dann kannst du schon merken, ey, stopp mal, jetzt geht's gerade in der Phase, jetzt merken wir mit Feedback, jetzt haben wir Datenanalyse, jetzt können wir ganz klar messbar festlegen, sind wir auf dem richtigen Weg oder sind wir komplett da falsch. Das ist das Schöne dabei, im Fußball dann auch natürlich das auch schnellstmöglich dann in so Phasen zu unterteilen. Und deswegen sage ich, dass man das so willig von ganz großen bis aufs kleinste Detail einfach runterbrechen muss. Und da habe ich das Sprichwort, dass jedes kleinste Detail ist wichtig für den Erfolg, wie ein Puzzle.
Es ist echt so. Genau, wenn die Einzelteile nicht stimmen, dann ist das ganze große Ganze auch nicht da. Ne?
Genau.
Das heißt aber, wahrscheinlich kommen dann das große Ganze und die kleinen Teile bei euch zusammen, dann, wenn ihr diese Quartalsziele setzt. In welchem Rahmen macht ihr das und wie lange gebt euch Zeit? Wer trifft sich da, wer setzt sich zusammen?
Genau, wir haben im ersten Rahmen haben wir so festgelegt, dass das die leitenden Funktionen sind, das Nachwuchsleistungszentrum, meine Wenigkeiten und die anderen leitenden Funktionen, dass die erstmal wissen, was wir als NLZ uns weiterentwickeln wollen. Jetzt in der nächsten Phase ist es so, dass die Cheftrainer mit involviert werden, weil ja die Saison losgeht und somit geht es jetzt um die Mannschaften. Das heißt, die Mannschaft oder der Trainer soll mal für sich festlegen, was er gerne am Ende der Saison erreichen möchte oder zumindest welche Platzierung, wie viel Personal er noch haben möchte oder wie viel Personal er bis in die nächste Mannschaft übergibt. Das ist so seine Ziele. Und dann sagen wir, okay, alles klar, was musst du dafür tun? Also jetzt gehen wir auch auf der Ebene runter. Am Anfang war so die leitende Funktion, die das große oder den Gesamtverein gesehen haben, das ganze Leistungszentrum. Und jetzt gehen wir tatsächlich in die Mitarbeiter rein, dass die sich selber auch Ziele setzen. Also wir geben sie nicht vor oder ich gebe sie nicht vor, sondern der Trainer sagt mit mir gemeinsam, okay, hör zu, was möchtest du erreichen am Ende der Saison? Ich möchte Platz 5 erreichen. Okay, Platz 5 schreiben wir auf, machen wir. Aber was musst du dazu erzielen? Was musst du dazu bringen? Und dass der Trainer dann bestimmt, okay, guck mal, da kannst du aus der Statistik von der Vergangenheit, ich muss 45 Tore schießen. Dann ist garantiert, dass du vielleicht auf dieser Platzierung bist. Ich muss ein Gegentor pro Spiel bekommen beispielsweise. Dann ist auch die Wahrscheinlichkeit hoch, dass du Punkte holst und so weiter und so fort. Das spricht man dann runter mit den Trainern. Ganz groß auch ist Thema Verletzungen. Wie viele Verletzungen beispielsweise möchtest du gerne vermeiden? Also wie hoch ist die Prozentzahl an Verletzungen? Weil dann ist so wieder dann der nächste Schritt, ich hoffe, das ist nicht zu kompliziert, aber darauf folgend ist so, wenn wir sagen, okay, guck mal, wir wollen die Verletzung mindern von Spielern, so müssen wir unser Athletiktrainer auch besser aufbauen. Sprich, wir sprechen mit dem Athletiktrainer, hör zu, der Cheftrainer hat gesagt, wir möchten die Verletzungsrate um 25% minimieren. Dann geht der Athletiktrainer hin, okay, alles klar, dafür müssen wir eine Leistungssteigerung pro Spieler XY erreichen, im Kraftbereich beispielsweise. Also die Prävention des ganzen Spielers wird dadurch besser und da ist die Chance höher, dass das Verletzungsrisiko niedriger wird. Das heißt, das bricht sich auch dann wieder die Ebene runter. Und somit gehe ich dann als aktuell mit den Mitarbeitern vor. Ja.
Das finde ich extrem spannend, dass ihr euch dieses Ziel zersetzt, weil in ganz vielen Unternehmen ist ja irgendwo, sagen wir mal, das große Ziel des Unternehmens ist es, zu wachsen. 5% wachsen, ne? 5% mehr Marktvolumen, Umsatz oder was auch immer. Ja. Aber dann zu sagen, ja, okay, was brauchen wir, damit wir diese 5% schaffen? Was ist die Strategie, mit der wir das erreichen wollen?
Genau.
Spannend.
Genau, das ist so ein Prozess, denn da habe ich so ein bisschen mit eingelesen und habe gesagt, das nehme ich komplett aus der Wirtschaft und breche es einfach mal runter, weil für mich auch logisch, weil wir können nicht einfach sagen, wir wollen jetzt 5. Platz werden. Klar, da brauchen wir 45 Punkte, das war's dann. Stopp mal, aber wie können wir dann die Chance erhöhen, dass wir diese 45 Punkte erreichen? Dadurch müssen wir besser trainieren, dadurch müssen wir härter trainieren, länger, intensiver, da müssen wir weniger Verletzte haben, da müssen wir mehr Kraft aufbauen. Das können wir alles im Fußball super messen. Wir machen Leistungsdiagnostik, wir haben alle Zahlen, Fakten, Daten, das ist doch super. Und da gehe ich nicht hin, da viele auch wieder vertauschen, sagen Laptop-Trainer, nein, um Gottes Willen, das kriegen viele gar nicht mit, das sollen auch die Spieler gar nicht mitkriegen, null, das machen wir nur für uns intern. Das sagen wir, stopp mal, wir haben doch die Belege, warum sollen wir die Zahlen nicht nutzen? Und die sind wissenschaftlich einfach top erhoben. Das ist, die sind valide alles. Und deswegen sage ich, dass wir es unbedingt nutzen sollen. Und das ist, das machen, ich glaube, ja, ist so auf Top-Niveau, gerade viele in England machen das auch. Mhm. In Deutschland noch, da kann ich gar nicht alle Vereine sprechen, gerade so im Champions-League-Bereich-Niveau, kann ich nicht sagen, ob die jetzt alle so auch denken und arbeiten, aber wäre schön, aber ich glaube, das ist nicht so.
Mhm. Wenn jetzt eine Führungskraft unter den Zuhörerinnen und Zuhörern ist, die sagt, ich möchte OKRs kennenlernen. Was würdest du dieser Person empfehlen, wo man am besten einsteigt?
Am besten einsteigt? Tatsächlich würde ich auch da, ich habe gerade von 5 Zielen pro Quartal gesprochen, erstmal überlegen, ob man überhaupt schon Ziele hatte oder ob man schon mal Gedanken darüber gemacht hat, weil und was überhaupt ein Ziel bedeutet. Mhm. Also dass das ein Gefühl dafür zu kriegen. Und da, ich weiß halt nicht, da bin ich nicht den normalen Weg gegangen, dass man natürlich auch mal ein Seminar besucht oder mal so einen Workshop mitmacht. Da gibt es ja viele Möglichkeiten und viele Anbieter, ja. Das kann ich natürlich empfehlen, wenn einer gar keine Fantasie dafür hat. Ich glaube, da musst du Hilfe dazu holen, weil alleine verlierst du dich sonst, weil du musst es ja auch wieder vermitteln gegenüber deinen Mitarbeitern. Aber wenn du selbstsicher bist und weißt, hast dich damit auseinandergesetzt, dann fang erstmal leicht damit an und nicht mit dem Hammer drauf und sagen, jetzt revolutionieren wir unsere Unternehmensvision und Unternehmenskultur. Jetzt sind wir alle Best Friends und haben eine offene Fehlerkultur. Du musst das den Mitarbeitern ganz vorsichtig vermitteln. Das ist mein Gespür, meine Art und Weise vom Denkweise. Weil jeder Veränderungsprozess wird erstmal in Frage gestellt. Jeder sieht erstmal was Böses beim vielen Mitarbeitern und stellen das erstmal, oh, was soll das jetzt wieder? Vertrauen die uns nicht? Muss das jetzt unbedingt sein? Deswegen muss das in der Art und Weise zu kommunizieren sofort transparent machen und sagen, warum wir das Ganze machen und wie wir das Ganze angehen. Und das ist auch nicht ein Kontrollmechanismus sein soll, eine Drucksituation entstehen soll. Nein, dieses Wort oder diese Message soll nicht rüberkommen, obwohl es eins ist. Wenn wir ehrlich sind, klar wollen wir am Ende Ziel erreichen. Das hat auch natürlich mit Stress und Situation oder Druck zu tun, am gewissen Zeitpunkt. Mhm. Aber es darf nicht so vermittelt werden. Also das ist mein Punkt, sondern es muss eine gewisse Freude entwickeln und sagen, boah, das haben wir uns schon immer gewünscht, dass wir einfach offen wissen, wofür wir arbeiten. Das habe ich so zumindest als Feedback bekommen, dass die gesagt haben, endlich wird mal gesagt, was hier passiert und wo wir hinwollen. Mhm. Das war für viele, da waren die echt dankbar und genau das wollte ich damit erreichen, dass einfach klar ist und kein Geheimnis ist, was wir eigentlich machen. Und das ist einfach wichtig, gerade als Führungskraft, das nicht zu vertuschen deinen Mitarbeitern, weil deine Mitarbeiter machen das alles, um dass du als Führungskraft auch erfolgreich bist, weil du kannst nicht alles alleine machen. Und deswegen musst du denen auch ein bisschen allen mit ins Boot nehmen. Mhm.
Christian, super. Vielen Dank. Ein wunderschöner Einblick in das Thema Objectives and Key Results an einem Ort, wo ich es nicht erwartet hätte. Nicht in einem Start-up, sondern in einem Fußballverein. Vielen Dank dafür.
Ja, ich glaube, danke gerne. Ich glaube, das glaube ich fast einmalig nicht. Ich weiß, dass Wolfsburg da mal mit angefangen hat, geworben hat öffentlich. Aber ich glaube auch da viele noch nicht mitarbeiten. Und deswegen bin ich da auch dankbar, dass ich auch mal das sprechen konnte, weil ich das einfach sinnvoll finde. Und auch wichtig finde, dass der Fußball da auch so ein bisschen umdenkt und auch da strukturierter arbeitet. Was kann allen nur helfen, nachhaltig Erfolg zu haben.
Super, vielen Dank.
Sehr gerne.